Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
Wie schafft man es, gleichzeitig engagierte Leiterin eines universitären Design Research Labs und anderer Forschungseinrichtungen, aktiv lehrende Professorin, Mitbegründerin einer Non-Profit-Organisation, Beraterin und Aufsichtsrätin in verschiedenen Unternehmen und staatlichen Organisationen und gleichzeitig auch noch Mitglied im Präsidium des Goethe-Instituts zu sein? Hallo und herzlich willkommen zu unserer 91. Ausgabe. Mein Name ist Rainer Gehrischen. Und dabei geht es unserem Gast immer darum, wo Design ansetzen muss, um als mitgestaltende Kraft zu einer nachhaltigen, inklusiven und lebenswerten Gesellschaft beizutragen. Was Ihre Antworten dazu sind und wie es zu dieser bemerkenswerten Karriere gekommen ist, klärt unsere DDC-Vorstandssprecherin Bettina Knoth jetzt im Gespräch mit unserem heutigen Gast und DDC-Ehrenmitglied Professor Dr. Gesche Joost.
Ja, herzlich willkommen, liebe Gesche. Ich freue mich, dass wir uns heute hier unterhalten. Schön, dass du da bist.
Super, ich freue mich total. Genau, super, dass wir zusammenkommen.
Du bist ja 2021 als Ehrenmitglied im Deutschen Designer Club aufgenommen worden, in dem wir uns ziemlich intensiv mit einem erweiterten Designbegriff beschäftigen. Und dafür stehst du allein mit deiner Vita. Du hast nämlich erst Architektur studiert und bist dann zum Design gewechselt, um dann nach dem Diplom an der Köln International School for Design Rhetorik in Tübingen zu studieren und im Anschluss daran über die Grundzüge der Filmrhetorik zu promovieren. Und heute leitest du als Professorin für Designforschung das Design Research Lab an der UdK in Berlin und als Principal Investigator die Forschungsgruppen Kritische Makerkultur und Ungleichheit und digitale Souveränität am Weizenbaum-Institut. Und darüber hinaus warst du in verschiedenen Beratungsfunktionen für die Bundesregierung tätig. Du hast Mitgliedschaften und Mandate zum Beispiel in den Aufsichtsräten von SAP, Otto Bock und der Ink Diba. Und du bist Mitglied in Vorständen und Kommissionen, die sich vor allem aber nicht nur mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Das ist ja vermutlich ein Karriereweg, den man so gar nicht planen kann. Wie kam es denn rückblickend zu diesen unterschiedlichen Bereichen? Und wie haben sich die dann auch inhaltlich zusammengefügt?
Es klingt ja so nach so einem wilden Lebenslauf, wenn man zurückblickt. Wenn man drin ist, fühlt sich immer so ganz normal an. Erstmal zu der Ehrenmitgliedschaft, das hat mich total gefreut. Also ich war überrascht und unglaublich geehrt, dass ihr das eben so wahrgenommen habt, dass das genau das ist, ein erweiterter Designbegriff. Und so empfinde ich es auch, weil das Design einfach eine unglaublich vielschichtige und sehr schnell sich entwickelnde Disziplin ist. Und das ist auch rückblickend das, was ich eigentlich so mitgenommen habe aus den verschiedenen Stationen. Ich habe erstmal, also nach meinem Schulabschluss wusste ich halt, wie wahrscheinlich viele, überhaupt nicht, was ich machen soll. Ne? Man ist da ja so vollkommen irgendwie in seinen Schulfächern, klebt man so an seinen Interessen und weiß gar nicht, wo will ich denn hin und was mache ich eigentlich. Die Entscheidung, Architektur zu studieren, war schon sowas, ne, etwas schöpfen und schaffen und gestalten zu wollen. Das war eigentlich, was mich wirklich sehr motiviert hat und interessiert hat. Das Blöde war nur, ich habe überhaupt kein dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Also wirklich so gar nicht. Also ich habe überhaupt keine räumliche Vorstellung. Und das ist ziemlich blöde, wenn man vor solchen Plänen und Zeichnungen sitzt, die dann zeichnet und von dieser 2D eben abstrahieren soll, was das im Raum bedeutet. Und es geht nicht. Also wirklich, das war ein ziemliches Fiasko, was ich da erlebt habe. Und habe das deswegen geschaut, wo kann ich eigentlich dieses gestaltende Element eben weiterentwickeln. Und bin dann nach Köln gegangen, an die Köln International School of Design. Und das war ein totaler Glücksfall, weil da wurde schon ein sehr breites Designverständnis gelehrt. Das war ja so ein Modellstudiengang eigentlich, wo es eben nicht mehr darum ging, ob man jetzt irgendwie Grafikdesign macht oder Produkt, sondern das war einmal so quer durch den Garten. Also damals gab es schon Gender und Design, zum Beispiel von der Uta Brandes als Studiengebiet, wo so eine geschlechterspezifische Fragestellungen im Design behandelt wurden. Es wurde viel Theorie gemacht, es wurde aber auch sowas wie Design Management gelehrt und Service Design. Also es war schon sehr cool, so in den Mitte der 90er habe ich da angefangen, da schon zu merken, wie breit das Design eigentlich ist. Und wir wurden da auch so ins kalte Wasser geworfen, weil das war nie so, dass man halt im ersten Semester nur mit den Erstsemestern zusammen studiert hat, sondern es wurde immer gemischt. Es waren immer so Projekte, die man gemacht hat. Und so haben wir irgendwie gleich am Anfang, da war ich ein ganz junges Semester, haben wir zusammen mit Oswald Wiener, irgendwie dem tollen Aktionskünstler, für den haben wir eine Ausstellung in der Bundeskunst- und Ausstellungshalle in Bonn gebaut. Also das war so eigentlich eine komplette Überforderung, aber das war halt auch super, ne? Also man war einfach direkt am Start. Und wir wurden auch ja so ein bisschen mit so einem großen Selbstbewusstsein ausgezeichnet, insofern, als dass wir, wenn wir gute Arbeit gemacht haben, wurde das sehr honoriert, auch von Michael Erlhoff, der ja leider jetzt kürzlich verstorben ist, der mich sehr unterstützt hat und geprägt hat. Und der hat uns immer gesagt, Leute, das ist wirklich relevant, was ihr macht. Und das ist eigentlich auch schon Theorie und Forschung und ihr könnt doch eigentlich promovieren. Also das war schon sehr unterstützend. Und so sind wir so in die Welt hinausgelaufen, ne? Dachten so, boah, ne? Wir sind hier wie die Gestalter von morgen. Und dann habe ich eben bei Guy Bonsiepe auch studieren dürfen, der ja auch in Ulm eine sehr prägende Rolle gespielt hat. Der hat mir auch schon sehr früh den ganzen Bereich Interface Design, wie es damals hieß, und eigentlich später dann Interaction Design nahegebracht. Und das hat mich auch total geprägt. Also das waren ganz großartige Zeiten, die sowohl Theorieansätze integriert haben, eben aus dieser Ulmer Bewegung auch, was die methodische Herangehensweise ans Design eigentlich bedeutet, aber sehr technologieaffin. Und dann habe ich mit Guy Bonsiepe viel zusammengearbeitet, eben wirklich so Interface-Design im klassischen Sinne auch für Kunden zusammen entwickelt. Habe dann in meinem Vordiplom die erste Website für die Städtische Galerie im Lehnbachhaus in München machen dürfen. Und da war ich irgendwie so blutjung, Anfang 20. Und war dann mit einer Freundin zusammen, ja, Nancy Birkhölzer, die inzwischen auch eine große Designagentur geleitet hat, habe ich dann eigentlich so ein erstes Startup gebaut. Parallel zum Studium haben wir erste Websites gebaut, damals dann für Douglas die erste Website. Ich hoffe, die ist nirgendwo im Netz mehr verfügbar, weil die war wirklich schlimm mit so Engeln im Schnee und Parfümflakons und Glitzer und so. Ganz furchtbar. Aber ja, wir haben einfach in dieser End-90er-Zeit angefangen, wirklich in dieser ersten Internetblase wirklich so Business zu machen und das auch konkret umzusetzen. Wir haben für Davidoff die erste eine der ersten Websites gemacht, für Jill Sander. Also wir hatten richtig tolle große Kunden und haben das so in so einem Zwei-Frau-Büro irgendwo in Köln-Ehrenfeld gemacht mit einem Modem, ne, wo wir, ich weiß noch genau, irgendwie, wenn wir die Daten übertragen haben, ne, dieses die, wie das irgendwie mit Fetch damals dann übertragen wurde. Und ja, das war wirklich so ein einmal quer durch die Design-Disziplin schon im Studium. Und für mich war es dann auch sehr wichtig, dass ich war 2001 fertig mit meinem Diplom und dachte auch so, boah, jetzt mache ich irgendwie Agenturkarriere und ganz toll. Das war aber genau die Zeit, wo die erste Internetblase geplatzt ist. Und das war ja auch total spannend. Also vor 2001 waren alle so, wow, wir brauchen eine Website und wir brauchen irgendwie eine Mobilversion von unserer Website, damals auf diesen wappfähigen, grauenvollen Monster-Handys. Und das platzte aber, weil eben die Dotcom-Blase da das erste Mal irgendwie auseinander platzte. Und deswegen haben viele Agenturen eben dann auch Leute entlassen. Und ich dachte dann auch so, naja, vielleicht ist Agentur nicht das Beste. Und habe dann eben promoviert. Also bin dann eigentlich den wissenschaftlichen Weg gegangen. Bin dann nach Tübingen gegangen und habe dann eigentlich auf den Spuren von Guy Bonsiepe mit seiner visuellen Rhetorik, die er damals in Ulm eben entwickelt hat, zusammen mit Thomas Maldonado, das habe ich einfach versucht weiterzuentwickeln und habe dann eben zur Filmrhetorik gearbeitet, habe eigentlich überlegt, wie wir als Designerinnen und Designer Überzeugung schaffen durch Bildwelten, durch filmische Mittel, wie wir innerhalb von Bruchteilen von Sekunden durch ausdrucksstarke Bilder einfach Menschen mitreißen und überzeugen. Und das habe ich anhand von Propagandafilmen von Sergei Eisenstein untersucht. Das ist sind einfach, kennen wir alle, so Meisterwerke, ne? Also Panzerkreuzer Potjomkin ist ja so ein Klassiker mit dieser Szene auch auf der Freitreppe von Odessa, wo ich jetzt immer wieder dran denken muss im Ukraine-Krieg, wie Odessa jetzt gerade aussieht. Und damals war es eben schon so, dass das waren ja Stummfilme und in Schwarz-Weiß. Und da denkt man so, naja, put, ob ich die einen heute noch so hinterm Ofen vorholen. Aber das tun sie. Das sind wirklich unglaublich bildgewaltige Filme, die mit ihren Affektbildern, also mit den Bildern, die einen wirklich emotional total aufrütteln, die einen sofort in den Bann schlagen. Und das habe ich versucht zu begreifen, wie diese Bildsprache funktioniert. Und das war eigentlich auch was, was mich später weiter geprägt hat. Also wie schaffen wir eigentlich, Menschen in den Bann zu schlagen, Menschen von etwas zu überzeugen, was wir für relevant halten und wichtig finden. Und ja, wie werden wir eigentlich schon so gesellschaftspolitisch wirksam? Also Sergei Eisenstein ist es auf jeden Fall geworden. Der hat eben auch die russische Bevölkerung und darüber hinaus auch vom technologischen Fortschritt überzeugt. Der hat in verschiedenen Filmen auch gezeigt, wie Technologien in der Landwirtschaft das Leben der Menschen verbessern können. Und das hat er einfach durch seine quasi Propagandafilme machen können. Und das war eine Bevölkerung, die damals Analphabeten war. Ne? Die konnten nicht irgendwie durch die Zeitung erfahren, dass irgendwie technologischer Fortschritt ganz toll ist. Und natürlich gab es kein Social Media und nichts. Also insofern waren diese großen bildgewaltigen Filme wirklich gesellschaftspolitische Machtinstrumente. Und das ist, glaube ich, was mein Designverständnis auch geprägt hat, dass wir eine große gesellschaftliche Verantwortung auch haben, auch die Technologieentwicklung mitzugestalten, mitzukommunizieren, was die kann und nicht kann, vielleicht auch einen kritischen Blick drauf zu entwickeln. Und so ging das dann eigentlich weiter. Nach meiner Promotion wusste ich auch nicht so recht. Ne? Ich wusste immer nicht so richtig, was ich machen soll, aber bin immer so dem gefolgt. Das finde ich einen ganz guten Leitsatz, auch was meine Wahlmöglichkeiten vergrößert. Das war eigentlich immer so mein Schritt. Ich dachte, Promotion vergrößert meine Wahlmöglichkeit. Bin dann nach Berlin gegangen, an die T-Labs. T-Labs, das sind die waren damals die Telekom Laboratories, so ein Public-Private-Partnership zwischen Deutscher Telekom und Technischer Uni, also sowas zwischen Unternehmen und Uni. Und die haben damals gestartet, ich bin 2004 dahin gekommen, da waren die noch ganz frisch, haben 100 WissenschaftlerInnen eingestellt und 100 Telekom-Leute und wir sollten eigentlich zusammen neu erfinden, wie Kommunikationstechnologie funktioniert. Und ich war da so die erste Designerin an Bord, als Postdoc damals, die erste Frau unter 30 Postdocs. Und habe mir da so meinen Weg gesucht, war eine super tolle internationale Truppe von Leuten, die irgendwie auch aus dem so ein Netzwerk Technologen waren da und auch so Mobile Computing, Human Computer Interaction, also schöne Techie-Landschaft. Da habe ich total viel lernen können und habe mir da meine erste eigene Forschungsgruppe aufgebaut. Und das war, finde ich, für Designer auch super spannend, in solchen industrienahen Forschungsprojekten und Kooperationen wirksam zu werden, weil man da einen ganz schönen Hebel hat. Also man kann einerseits DoktorandInnen ausbilden, das habe ich eben damals schon angefangen. Man kann größere Forschungsprojekte machen und interdisziplinär zusammenarbeiten. Und denn diese Marktnähe mit der Telekom war für mich auch sehr interessant, einfach um immer so einen Realitätscheck auch zu haben. Ne? Also was ist irgendwie marktmöglich und marktgängig? Was passiert technologisch gerade auch im Bereich Netzwerksicherheit? Ne? Cybersecurity war ein großes Thema. Aber welche Rolle spielt User Experience, Interface Interaction Design, Physical Computing? Die ganzen Themen waren da schon sehr relevant. Und da sind Designer bisher immer total unterrepräsentiert. Ne? Da findet man relativ wenig Designer. Und das war schon toll, da so eine Position zu haben. Von der aus bin ich dann auch, habe ich meine erste Professur bekommen als Juniorprofessorin an der Technischen Uni, konnte da meine Forschung auch weiter ausbreiten und bin dann 2010 war das, glaube ich, an die UDK gekommen, die Universität der Künste. Konnte da meine Forschungsgruppe ausbreiten und ausweiten und das war ganz großartig. Inzwischen habe ich halt so 35 Mitarbeitende, also mit studentischen MitarbeiterInnen, 70% Frauen und ja, habe ein eigenes Lab aufbauen können, das Design Research Lab. Wir haben einen super tollen, so einen kollaborativen Forschungsspace an der UdK, das Berlin Open Lab, zusammen mit anderen Forschungsbereichen der UdK auch. Ich konnte viel auch an der UdK im Bereich Designforschung entwickeln, was bis dato in Deutschland relativ wenig zu sehen war. Und wir breiten uns in alle möglichen Bereiche aus. Also Physical Computing ist bei uns jetzt sehr stark im Bereich Smart Textiles. Wir machen so Wearable Computing. Wir machen aber auch so Community-Nachbarschaftsnetzwerke. Wir haben an diesem Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft konnten wir Forschungsgruppen einrichten. Also es ist wirklich toll, was in so kurzer Zeit eigentlich ja durch gute Umstände, aber auch durch gute Netzwerke und durch diesen breiten Designbegriff möglich war. Und ja, also ich liebe meine Arbeit. Ich habe ganz inspirierende, tolle Kolleginnen und Kollegen. Und ja, ich glaube, ich könnte mir kein besseres Umfeld vorstellen als das, was ich jetzt gerade in Berlin hier habe.
Ja, das klingt super toll, sehr, sehr spannend. Und auch so, als würdest du deine Profession sozusagen gefunden haben, ohne sie gesucht zu haben.
Genau.
Es hat sich nämlich so entwickelt. Und was ich mich frage, ist, ob du viel Überzeugungsarbeit hast leisten müssen, ne? Also grundsätzlich ist ja dieser so ein erweiterter Designbegriff vielleicht gar nicht im Allgemeinen in den Köpfen so verankert. Du hast natürlich schon geforscht. Ich gehe also davon aus, dass du mit Menschen zu tun hast, die jetzt auch was anderes erwartet haben, vielleicht was Progressiveres logischerweise, einfach durch diese Tatsache. Aber gab es denn Momente, wo du gemerkt hast, so jetzt muss ich das hier nochmal richtig verteidigen oder ja, wie erklärst du dein Verständnis von Design? Wie vermittelst du das?
Das waren sehr unterschiedliche Erfahrungen. Also einmal habe ich so ein paar einschneidende Erlebnisse gehabt, eben auch als Forscherin und als Designerin. Das war vor... ja, auch schon fast 10 Jahre her. Da haben wir die ersten Wearables entwickelt, haben so eine interaktive Strickjacke, so eine Notfallstrickjacke für ältere Leute entwickelt, wo es einfach darum ging, dass man nicht solche großen roten Notfallknöpfe irgendwie um den Hals tragen möchte, weil das total stigmatisierend ist, wenn man irgendwie allein zu Hause lebt und älteres Semester schon ist, sondern dass man einfach so eine Funktion in so eine Jacke integrieren will. Und das war ein gestrickter Sensor, den man einfach, ja, den sah man gar nicht. Sonst war einfach eine coole Jacke und da muss man einfach so am Bündchen ziehen und dann könnte man eben übers Handy einen Notfallruf auslösen. Also so ein ganz pragmatischer Ansatz. Und das habe ich damals bei der Telekom gezeigt und dachte so, ist ja irgendwie ganz spannend, weil das eben so eine Next Generation Informationstechnologie ist. Und das war so eine Gruppe von Männern eben aus Bonn von der Telekom und die guckten sich das so an und dann sagten sie, ach, haben Sie was für Ihren Kleinen gestrickt? Und da dachte ich, Alter, also in dem Moment ist man ja schon, ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht schlagfertig genug reagieren können. Aber das ist eine Mischung aus Dummheit, Sexismus, Kurzsichtigkeit und Arroganz. Das ist schon bitter und das ist schon auch so ein bisschen deutsch, ne? Also nicht sozusagen so, wow, erklär mir mal die Technologie dahinter und was ist das Interaction-Prinzip, sondern wie so eine, ja, so ein bisschen stumpf. Und das habe ich nicht zum Glück nicht häufig gehabt, aber das begegnet einem schon immer mal wieder. Oder auch Forschungsansätze, die wir präsentiert haben, dann wurde so kommentiert so, ja, das ist mir zu Berlin. Das fand ich auch irgendwie ziemlich krassen Kommentar, so, Berlin? Und insgesamt, wenn man zu so Gender-Themen auch gearbeitet hat, da kriegte man schon dann auch ab und zu mal so einen Shitstorm mit. Also überhaupt so, ne, also Frauen eben in die Forschung stärker auch einzubeziehen, auch so von so einem Human-Centered Design Approach. Da hat man schon ordentlich Gegenwind. Aber andererseits habe ich auch immer wieder viel Neugier erfahren und gerade in diesen Forschungskontexten in der interdisziplinären Forschung wird unsere Kompetenz sehr geschätzt, muss ich sagen. Also da wird erstmal denken die, ach so, die können irgendwie Sachen ein bisschen hübsch machen oder nachher irgendwie fertig einen Prototypen bauen. Das ändert sich dann aber sehr schnell in der Zusammenarbeit und dann bekommen wir immer mehr Aufgaben, als uns teilweise fast lieb ist, weil die einfach merken, dass ist, diese auch Übersetzungskompetenz, auch dieses partizipative Design, also NutzerInnen natürlich von Anfang an mit in den Forschungsprozess einzubeziehen, so einen holistischen Blick auch auf Technologien zu haben und auch immer wieder eine kritische Perspektive auf technologische Entwicklung zu werfen. Das ist schon was, was jetzt gerade sehr stark gefragt ist, was viele so monodisziplinäre Ansätze oder rein technologiefokussierte Ansätze merken natürlich auch selber, dass sie ganz stark an ihre Grenzen stoßen und dass es eben zu einer minderen Akzeptanz auch von Technologien führt oder sowas von, ne, die ganzen KI-Debatten, die wir jetzt haben mit Bias in AI, ne, also welche Vorurteile werden eigentlich reproduziert durch automatisierte Verfahren und ähnliches. Da merkt man schon, wenn man das interdisziplinär und mit den DesignerInnen macht, das wird schon sehr geschätzt. Und insofern haben wir da, glaube ich, eine gute Ausgangsposition.
Ja, das ich erlebe das häufig, dass es vor allem in diesem, dass das oft gefragt wird nach einem Bereich der Ästhetik und Formgebung am Anfang, dass dann vielfach eben die Frage dann nach dem, worum es eigentlich wirklich geht oder wo man ansetzen muss, wohin man so ein Projekt treiben kann, dass die dann durchaus von den Designern beantwortet wird. Was ich noch so ein bisschen mich frage, ist, wie kommt man sozusagen in diese Position hinein, dass man das gesellschaftlich ein bisschen klarer machen kann, was ein Designer eigentlich macht, wofür er beauftragt werden kann. Das ist sowas, wo ich den Eindruck habe, dass da noch viel stärker in der Kommunikation was passieren muss für DesignerInnen, für GestalterInnen. Ich weiß gar nicht, ob du da einen Unterschied machst in der Begrifflichkeit, würde mich auch nochmal interessieren. Aber an der Stelle der Kommunikation um Design und um diesen erweiterten Designbegriff muss in meinen Augen noch ziemlich viel geschehen. Siehst du das ähnlich?
Ja, da hast du total recht. Wir haben sehr lange Jahre im Rahmen auch der DGTF, der Deutschen Gesellschaft für Designtheorie und Forschung, haben wir uns immer wieder um die Fragen auch so der Selbstversicherung so gezirkelt. Ne? Was ist eigentlich Designforschung? Was haben wir für Methoden? Und warum sind wir denn gut aufgestellt, auch im wissenschaftlichen Kontext zu arbeiten? Und das war immer so eine Selbstversicherung, die wir immer nur unter Designforschenden und DesigntheoretikerInnen gemacht haben. Und das reicht gar nicht. Ne? Also das ist so, ne, es ist gut, wenn man da so den harten Kern hat. Das war auch eine wichtige Arbeit, aber das allein reicht eben nicht. Und diese grundsätzlichen Debatten auch, die es früher immer gab, so, ne, irgendwie Abgrenzungsversuche auch von den Disziplinen oder ist das jetzt Kunst oder Design und so, die sind auch gar nicht fruchtbar. Das interessiert mich auch wirklich gar nicht mehr. Sondern ich glaube, dieses sich einbringen und einschreiben in andere Kontexte, das ist total wichtig und dann durch unsere Praxis auch überzeugen. Und das hat ganz wunderbarerweise auch eine tolle Aktivistin, Renata Avila, mal so wunderbar gesagt. Die ist eben keine Designerin, sondern ist eigentlich eben Juristin auch. Die hat den Julian Assange auch mit vertreten. Die sagte, dass gerade, hat sie auch mit Bezug auf die Corona-Pandemie, auf diese gesellschaftliche Krise, hat sie gesagt, wir brauchen DesignerInnen in den Crisis Rooms. Wir brauchen die an den Tischen, wo die Entscheidungen getroffen werden, brauchen wir eben auch Designerinnen und Designer. Und das ist, glaube ich, genau die Position, die wir einnehmen müssen. Und da wirklich mit an Entscheidungen zu bauen. Und das, wir haben es viel durchdiskutiert, auch in der Corona-Pandemie, welche Technologien eingesetzt werden können, welche Rolle Digitalisierung spielt in der Pandemie, ne, jetzt eben Corona-Warn-App und was wir alles erlebt haben. Und da wäre Design-Expertise eine stärkere Einbringung auch von Design-Expertise und der NutzerInnen-Perspektive und der Perspektive zum Beispiel von Familien oder jungen Menschen und ähnlichem, wäre da sehr wichtig gewesen. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der aus dem Design sehr stark kommt. Also das brauchen wir. Wir müssen diesen Platz einfordern und einnehmen. Wir brauchen auch eine stärkere Lobbyarbeit. Ne? Lobby klingt immer so langweilig und doof und das ist aber super wichtig. Also, ne, insofern auch, was ihr macht eben mit eurer Organisation ist total wichtig und mit dem Podcast jetzt auch, dass man einfach mehr über die Themen in der Öffentlichkeit spricht und dadurch auch breiter wirksam wird. Und ich habe es gemerkt, dass es ja sogar in der Politik ganz gut aufgenommen wurde. Ich habe auch so einen Ausflug eben in die Politik gemacht, damals im Kompetenzteam von Peer Steinbrück, das war 2015, und war da eben für das Thema Digitalisierung nominiert und konnte da eben eine viel breitere Aufmerksamkeit auch auf die digitale Gesellschaft, die Rolle von der Gestaltung von digitalen Technologien entwickeln. Und das war schon, glaube ich, was wichtig ist, darüber unsere Positionierung deutlicher zu machen und dadurch auch unsere Verantwortung für technologische Gestaltung, gesellschaftliche Gestaltung klar zu markieren und uns auch selber anzuziehen. Wir können es nicht, machen wir auch gar nicht, aber wir wollen es nicht zurückziehen auf irgendwie eine ästhetische Position oder was ähnliches, sondern wir sind voll mitten Mang und das bedeutet eben viele Rechte der Mitsprache, aber eben auch Pflichten dieser Verantwortung auch gerecht zu werden.
Ja. Ja, ich denke auch, dass es auch, also es geht ja zum einen darum, die Position überhaupt mal zugänglich zu machen für andere. Das hat bisher ja vielleicht noch gar nicht ausreichend stattgefunden. Das ist ja aber auch ein stetiger Prozess. Dann sind wir aber auch eben in der Lage, uns in sehr komplexe Zusammenhänge zu denken. Wir sind in der Lage, andere Perspektiven einzunehmen, indem wir uns in die Zielgruppen, Nutzergruppenperspektive begeben. Und ist das sozusagen jenseits von Innovation und Ideenentwicklung etwas, was eine Gestalterin ausmacht im Denken und Handeln im Kern?
Ja, ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Und ich sehe leider, dass in der Designausbildung in Deutschland häufig noch nicht genug reflektiert. Das ist irgendwie sehr schade. Also ich glaube, da ist noch wirklich ganz viel Luft nach oben insgesamt, dass wir unsere Ausbildungsstätten, Hochschulen und Universitäten da auch nochmal mehr an den State of the Art anpassen. Da gibt es schon ein paar tolle Beispiele, aber das könnte, glaube ich, noch stärker gemacht werden. Also ich glaube, die Designposition ist wirklich die einmal der Übersetzung auch zwischen Nutzerperspektiven, alltäglichen Erfahrungen und dem eben, was technologisch gerade passiert. Und das mit diesem Zukunftspotenzial des in die Zukunft Werfens, des Entwerfens umzusetzen. Und du hast vorhin auch nach dem Begriff gefragt. Also diese verschiedene Historie auch von dem Designbegriff, auch mit dem Diseño und dem Entwerfen. Da hat Flusser auch so einen ganz tollen Aussatz irgendwie dazu geschrieben, wie er auch diesen Designbegriff so auseinander nimmt. Der hat auch so ein bisschen was Diebisches, Verstohlenes, so ein bisschen so eine Schwindlerei-Komponente. Und der Entwurfsbegriff und der Gestaltungsbegriff, also das Werfen hat ja auch so eine ganz wunderbare Dynamik, in die Zukunft etwas zu werfen. Und die Gestaltung ist eben auch das Gestaltgebende. Und da, glaube ich, können wir uns aus diesen verschiedenen Traditionen auch sehr, sehr gut bedienen. Und da zu definieren, also ich glaube, so Grundsätze auch des Designs sind wirklich, wie du sagst, die NutzerInnen ganz früh einzubeziehen. Das kennen wir aus dem Participatory Design schon, also spätestens seit den 60er Jahren, auch aus den skandinavischen Ansätzen. Das wird auch in den Niederlanden sehr stark nach vorne getrieben. Das ist, glaube ich, sehr etabliert und sehr wichtig. Auch so eine empirische Komponente, also wirklich wach durch die Welt zu laufen und zu beobachten, wo sind denn eigentlich so Ansätze fürs Design, was können wir eigentlich vielleicht gemeinschaftlich bearbeiten an Herausforderungen. Und solche Fragen auch, wie setzen wir neue Technologien ein, wie gestalten wir sie um und mit. Also ich glaube, da sind wir sehr bunte Hunde und haben da wenig Angst vor Grenzen, sind aber gleichzeitig eben auch verpflichtet, uns damit auch auseinanderzusetzen. Also Fragen, wie KI ungefähr funktioniert, wie was im Bereich Coding gerade wichtig ist, was im Bereich der Mikrocontroller, im Physical Computing gerade so passiert. Also da muss man sich schon reinfuchsen. Man muss, glaube ich, auch Grundlagen des Programmierens immer im Studium auch mit vermitteln. Man muss nicht der Chefcoder werden, aber man muss ungefähr wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist und was eigentlich so Grenzziehungen sind, um da kompetent mitreden zu können. Insofern sind wir so ein bisschen so Generalisten und als Generalisten unterwegs und müssen uns von da aus dann so Tiefenbohrungen suchen, wo wir sagen, ich möchte im Bereich Social Design vielleicht etwas bewegen oder im Bereich Physical Computing in der Forschung was weitermachen. Das ist dann, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung, aber die fußt auf einer sehr breiten, kompetenten Ausbildung.
Ja, sehr spannend. Gerade also du sagst auf der einen Seite, dass wir Generalisten sein sollen und uns dann eben aber schwerpunktmäßig tatsächlich nochmal in die Tiefe orientieren müssen. Mich würde nochmal interessieren, was in deinen Augen die größte Errungenschaft im Bereich der Digitalisierung, weil du es gerade jetzt häufiger erwähnt hast, ist und worin du die größte Gefahr siehst.
Da bin ich ganz gespalten. Ich bin ja so in den 90er Jahren, siehe irgendwie Website Design, also bin ich sehr groß geworden mit der ersten digitalen Revolution und war beseelt und optimistisch. Wir haben irgendwie auch so die ganzen Manifeste auch so von Negroponte gelesen und auch von den ersten Cyberfeministinnen, die auch sagen, ne, das Internet ist plötzlich ein ganz neuer basisdemokratischer Raum und ich kann meinen Körper neu erfinden und habe gar keine physischen Begrenzungen mehr. Und ich habe überall das Mitspracherecht. Ich habe irgendwie grenzenlosen Zugang zu Online-Ressourcen und zu Wissen, was online verteilt wird. Also das war ja wirklich so eine Aufbruchstimmung in den 90er Jahren, die sehr euphorisch begrüßt hat, dass es eben nicht nur eine neue Technologie ist, sondern eigentlich ein neues Gesellschaftsmodell. Also eigentlich so das Internet in seiner dezentralen demokratischen Struktur total abgefeiert hat. Und da war ich voll dabei. Mir kam dann so in den letzten Jahren, wie wahrscheinlich vielen von uns, natürlich immer stärker auch ins Bewusstsein, wie sehr auch die Schattenseiten dabei zu berücksichtigen sind. Also ein einschneidendes Erlebnis war auch so, ne, die Piratenpartei mit ihrem Liquid Democracy Ansatz, die fand ich ganz toll. Also es war ja eigentlich genau das, der Versuch, das umzusetzen, dass man sagt, alle haben eben auch Mitspracherecht, auch politisches Partizipationsrecht und die Möglichkeit. Und das Ende vom Lied war erstmal, dass sich die Partei zerlegt hat, aber auch, dass sich dann doch immer wieder die gleichen üblichen Verdächtigen auch dort beteiligt haben. Also online wie offline, das war irgendwie gar nicht so ein großer Unterschied. Das heißt, es ist nicht die Frage des technologischen Zugangs, sondern die Frage des sozialen Zugangs. Und das ist, glaube ich, was wir viel zu sehr vernachlässigt haben, die soziale Komponente der Digitalisierung. Deswegen auch meine Forschungsgruppe am Weizenbaum-Institut zur digitalen Souveränität und zur digitalen Ungleichheit. Das ist was mich sehr beschäftigt und auch besorgt, dass wir so viele Menschen eben nicht an Bord geholt haben und die sich wirklich gar nicht mehr mitgemeint fühlen, wenn wir von der Digitalisierung sprechen, die nur die Schattenseiten erleben, die Fake News und Hate Speech und ähnliches wahrnehmen, Cyberkriminalität, die zunimmt jetzt auch durch den Krieg in der Ukraine und in Russland. Das sind schon sehr besorgniserregende Entwicklungen. Wir sehen viel politische, auch auf europapolitische Weichenstellungen, die dem entgegenwirken. Und da bin ich eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass das auch wirklich richtige Weichenstellungen sind. Wir müssen sehen, wie sich das alles entwickelt. Aber es gibt ja jetzt einfach gerade, ne, diesen Digital Services Act, diesen Digital Markets Act, den AI Act. Also wirklich alle Rahmenbedingungen, die versuchen, auch die Rechte von NutzerInnen an ihren Daten in der Zukunft wiederherzustellen, zu versichern, einen Ausgleich auch der Monopolstellungen hinzubekommen, dass eben auch kleinere Akteure im Netz Möglichkeiten haben, Wirkung zu entfalten, dass wir einfach eine Wahlmöglichkeit haben und ähnliches. Das sind schon große Entwicklungen, die sich eigentlich in relativ kurzer Zeit auch ergeben haben, aber die mich schon so ein bisschen zwiespältig auch schauen lassen auf die Digitalisierung, also ne, von der Euphorie bis zur jetzigen ein Stück weit Ernüchterung. Nichtsdestotrotz ist es einfach eine großartige Errungenschaft. Wir müssen halt, glaube ich, nur verantwortungsvoller und sozial orientierter die digitalen Technologien gestalten und viel mehr Rücksicht nehmen und partizipativ arbeiten mit denen, die bisher abgehängt sind oder sich nicht gemeint fühlen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz tolle Designaufgabe, eben auch die Digitalisierung zu eröffnen für Menschen, die bisher keinen Zugang gefunden haben, sei es technologisch einfach kein Netz haben, das kann ja schon in Brandenburg passieren, oder die gar nicht wissen, warum soll ich eigentlich, was mache ich denn da im Netz? Was passiert denn da? Ich habe Angst davor oder ich kann das nicht oder ich habe vielleicht auch kulturelle oder soziale Hürden, dass es gar nicht gern gesehen wird, wenn ich jetzt vielleicht eben auch bestimmte Ressourcen im Netz nutze. Da gibt es, glaube ich, sehr vielfältige Gründe für diese digitale Spaltung, die wir sehen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Designaufgabe.
Ja, ich glaube, auch durch den Krieg ist es jetzt noch mal doppelt so deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass wir uns da selbst ermächtigen, jeder für sich und natürlich auch diese Möglichkeiten schaffen, dass sich andere ermächtigen können, beziehungsweise sie zu befähigen, sich genau mit diesen digitalen Komponenten auseinanderzusetzen und teilzuhaben. Wir haben letztes Wochenende einen Konvent zum Thema Design und Demokratie gestaltet, in dem sich also Expertinnen mit genau diesen Themen auseinandergesetzt haben. Und das Thema, was kann Design für die Demokratie tun, stand da im Zentrum. Und die Frage wäre jetzt, worin besteht denn aus deiner Sicht da der interessanteste Zusammenhang von Design und Demokratie?
Ich finde das Thema total toll, dass ihr das auch auf die Agenda gesetzt habt, weil ich finde gerade, aktueller kann es eigentlich nicht sein. Die Frage, also einerseits glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt fürs Design, dass wir uns klar machen, dass unsere Verantwortung auch in der, zum Beispiel in der Technologiegestaltung ist, dass die auf demokratischen Prinzipien beruht. Und das klingt so einfach oder so, ja, natürlich ist das so. Aber wenn wir uns überlegen, wenn wir selber Online-Services gestalten und da gibt es einfach gar keine Wahlmöglichkeit mehr, wie meine Daten zum Beispiel genutzt werden oder dass ich nur bestimmte Services nutzen kann, wenn ich eben alle Datenauswertungen denen allen zustimme, dann ist es eben quasi vielleicht nicht mehr so demokratisch, weil ich gar keine Wahlmöglichkeit habe, weil ich auch keine Möglichkeit habe, selbstbestimmt und mündig damit umzugehen. Und das ist ein schmaler Grat und sehr schwierig, das ist mir schon alles klar. Aber ich glaube, das immer wieder zu reflektieren, wenn ich gestalte, wen schließe ich damit aus? Wen kann ich umgekehrt stärker mit einbeziehen und ermächtigen, dort auch freie Entscheidungen zu treffen, welche auch nachhaltigen Konsequenzen, auch ökologisch nachhaltige Konsequenzen hat mein designerisches Handeln. Das sind, glaube ich, alles Fragen, die so auf unseren Demokratie und offene Gesellschaftsbegriff reflektieren. Und ich fand es jetzt gerade heute Morgen nochmal in den Nachrichten total interessant, jetzt im Hinblick auf diese schrecklichen Massaker auch in Bucha in der Ukraine. Da wurde nochmal, wird ja jetzt gerade versucht nachzuvollziehen, wann sind denn eigentlich diese Gräueltaten verübt worden und wer arbeitet da mit welcher Propaganda. Und im Moment wird, das war glaube ich in New York jetzt, wird gerade nachvollzogen, anhand von Satellitenbildern, wann denn dort diese Gräueltaten verübt wurden und wann eben diese Leichen, diese toten Körper dort auffindbar waren. Und anhand dieser Satellitenbilder ist das eben jetzt gerade quasi forensisch, wird das gerade überprüft. Und da ist so diese wichtige Komponente, dass wir Zugang zu diesen Satellitenbildern jetzt haben. Also die Journalistinnen und Journalisten können jetzt eben auf diese Daten zugreifen. Und das ist, glaube ich, etwas, was für uns Designerinnen und Designer auch total wichtig ist. Also dieser Zugang zu den Informationsquellen, dort wirklich sorgfältig zu arbeiten, dort auch diese Zugänge zu öffnen, um einfach die Möglichkeit der Transparenz dort zu erhöhen, des Mitspracherechts, vielleicht auch der gemeinsamen Sicherheit. Das sind, glaube ich, Werte, auf die wir rekurrieren müssen, die wir mit einschreiben müssen in unsere Designprodukte. Und da müssen wir sehr klar werden, ne, welche vielleicht eben auch europäischen Werte sind das denn? Welche demokratischen Werte sind das? Und wir haben halt zu diesem Thema der digitalen Souveränität auf individueller Ebene, haben wir eben solche Kriterien auch entwickelt. Also so etwas wie genau Wahlfreiheit zu haben. Ne, möchte ich, dass meine Daten genutzt werden oder nicht? Aber auch sowas wie Selbstbestimmung zu ermöglichen, sowas auch wie Selbstkontrolle zu ermöglichen, dass ich auch begreifen kann, was sind so die Konsequenzen meines Handelns, aber auch, dass wir Sicherheit gewährleisten, auch im Umgang mit digitalen Produkten. Das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige Leitlinien. Transparenz ist eine wichtige Leitlinie. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir einschreiben können in eine demokratische Gesellschaft, einfach durch die alltäglichen Produkte und Services, die wir mitgestalten. Und das ist schon eine ganz schöne Macht und Verantwortung, die wir haben.
Ja, das heißt, mit Mitteln von Design kann man Demokratie gestalten. Heißt aber auch, dass wir als Gestalterinnen eben in der Lage sein müssen, das überhaupt so zu denken. Bei dem Konvent haben wir Thesen zusammengestellt und Forderungen. Und eine der Forderungen war, dass man Verantwortung als Fach vielleicht sogar in der Designausbildung platziert und institutionalisiert, vielleicht auf diese Art und Weise. Und das fand ich ganz spannend, diesen Gedanken, und würde jetzt, nach dem, was du erzählt hast, das auch nochmal für diskutierenswert halten. Wie können wir uns in die Lage versetzen, verantwortungsvoll zu handeln? Wie können wir Demokratie vielleicht genauso wie die Nachhaltigkeit ins Zentrum unserer Arbeit stellen und damit in Unternehmen tragen, in die Gesellschaft tragen, in soziale, prozessuale Zusammenhänge bringen? Das ist sowas, was ich mir vorstellen kann, was sich zukünftig einfach, was wir uns auf die Agenda schreiben müssen und was eben im Zentrum von sowohl der Ausbildung als auch unserer täglichen Arbeit stehen muss. Und ja, und wir müssen die Verantwortung dafür tragen und letzten Endes dann auch in diesen Bereichen Produkte und Interaktionen entwickeln, die eben überhaupt so eine Teilhabe und eine partizipative Komponente enthalten.
Da stimme ich dir total zu. Finde ich super. Ich finde auch als Partnerbegriff für die Verantwortung finde ich auch die Haltung. Also Haltung finde ich auch einen ganz wichtigen Begriff, weil das auch nochmal so die persönliche, so den Standpunkt deutlich macht. Also Verantwortung ist sozusagen der Begriff, der in die Gesellschaft auch hinein wirkt. Und die Haltung ist auch nochmal so eine, ne, sich selber auch nochmal zu vergegenwärtigen, was ist eigentlich die Haltung, die ich hier mit einbringe. Die Verantwortung ist auch sowas, was so, ne, auf diese Rechte und Pflichten auch in einer digitalen und demokratischen Gesellschaft, was darauf rekurriert. Und das finde ich toll. Das ist auch so eine gesellschaftspolitische Verortung, die, glaube ich, für die Studierenden super wichtig ist, weil die fragen natürlich sehr viel jetzt auch nach dem sehr zentralen Begriff irgendwie so des Impacts, ne? Was sind eigentlich so meine Wirkungsdimensionen, die ich entfalten kann? Wir sprechen sehr viel im Studium über die Sustainable Development Goals, ne? Also wirklich verpflichtende gemeinschaftliche globale Ziele, die wir für die Gesellschaft erreichen wollen. Und die Nachhaltigkeitsdebatten sind mir immer sehr wichtig, die eben auch auf solche Komponenten zurückzuführen, dass es eben nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit geht, sondern ganz stark auch um soziale Nachhaltigkeit. Und die muss natürlich auch ökonomisch nachhaltig sein, weil im Moment wird es immer so ein bisschen verkürzt in so eine Gegenüberstellung oder ja so eine Kampfposition gebracht, ne? Das ist das böse Kapital und das ist das gute ökologische Design. Und das kann es nicht sein. Also es muss auch immer eine ökonomische Nachhaltigkeit Komponente haben. Und ich glaube, dass diese Kritik an Kapitalismus so ein bisschen zu kurz greift. Also ne, bei aller Sympathie, wir müssen natürlich mit den Unternehmungen und in der Wirtschaft einen stärkeren Impact auch für die ökologische Transformation hinbekommen. Aber das geht eben auch nur, wenn man da eine Ausgewogenheit, eine Nachhaltigkeit auf allen Ebenen hinbekommt. Und das ist, glaube ich, was wir eben den Studierenden auch nochmal stärker vermitteln müssen, dass wir da eine größere Verantwortung auch bei den Unternehmen nur dann hinbekommen können, wenn wir eben diese verschiedenen Komponenten in Ausgleich bringen und eben auch die sozialen Komponenten mit reinbringen. Und das ist gerade total interessant, auch auf politischer Ebene, diese ganzen ESG-Debatten, also Environmental Social Governance-Fragen, die werden ja auf der EU-Ebene auch gerade so stark diskutiert. Das klingt erstmal so super langweilig mit dieser Taxonomie auf EU-Ebene. Da war ja diese große Fragestellung, warum jetzt plötzlich irgendwie Atomkraft irgendwie sozusagen entlang der grünen Taxonomie als positiv eingestuft wird. Das war natürlich ein Rückschlag für uns. Gleichzeitig ist diese ganze ganze Taxonomie aber total wichtig, um festzuschreiben, was die Unternehmen wirklich leisten müssen. Also was die wirklich für einen Impact haben müssen und was die nachweisen müssen. Und das ist zwar also ein bisschen bürokratisch, aber das sind Hebel. Das ist nämlich verbindlich und jetzt müssen wirklich die Unternehmen auch ausweisen, was ist ihr ökologischer Fußabdruck und vielleicht eben auch in Zukunft, was ist ihr sozialer Fußabdruck. Und da müssen wir, glaube ich, stark auch als Designerinnen und Designer das begreifen und dann eben den Unternehmen auch helfen, da eben eine positive Wirkung zu entfalten und diese verschiedenen Komponenten auch der Nachhaltigkeit und des verantwortlichen Handels mit abzudecken.
Ja, überhaupt, also wenn ich dich richtig verstehe, siehst du es dann auch so, dass es praktisch Regularien geben muss. Die Frage stellt sich ja gar nicht, ne? Die, die übergeordnet festgeschrieben werden und die auch zukünftig eben Fast Fashion zum Beispiel verbieten und andere solcher Geschäftsmodelle.
Genau, super.
Welche Schnittstellen siehst du denn unabhängig von dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, für Gestalterinnen vielleicht in politischen Zusammenhängen, in politischen Entscheidungsprozessen? An welchen Stellen sollten Designerinnen einbezogen werden? Welche Positionen könnten sie zum Beispiel ganz konkret besetzen?
Ja, Designerinnen und Designer sollten sich ganz stark in politische Entscheidungsprozesse einbringen. Und ich habe ja so 2014 war das etwa auch so einen Exkurs in die Politik gemacht. Und es war genau auch die Frage, meine Arbeit ist immer gesellschaftspolitisch gewesen. Es war immer die Frage, was man durch Design auch politisch verändern kann. Und ich hatte mich selbst so ertappt gefühlt in dieser Haltung so, ja, die Politik, die da oben, die kriegen es irgendwie nicht richtig hin. Man meckert ja gerne auch auf PolitikerInnen. Und dann habe ich mich gefragt, naja, okay, ich sitze aber auch irgendwie bequem in meiner Position. Warum probiere ich es nicht mal? Und bin dann eben auch in die Politik gegangen, war im Kompetenzteam von Peer Steinbrück im damaligen Wahlkampf zum Thema Digitalisierung und habe schon auch versucht zu begreifen, wie unsere Demokratie parteipolitisch funktioniert, ne? In welchen Gremien und welchen Institutionen da eigentlich Demokratiearbeit geleistet wird. Und ich finde schon auch, dass wir uns als Designerinnen und Designer fragen sollten, gehen wir nicht vielleicht auch in solche aktive politische Rolle mal hinein, um eben mitgestalten zu können? Das wäre auf jeden Fall für das politische System super. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wir noch andere Möglichkeiten haben. Es gibt zum Beispiel von Renata Avila, das ist eine ganz tolle Aktivistin aus Südamerika, die auch unter anderem Julian Assange vertreten hat. Sie sagt, in Bezug auf die Corona-Pandemie, als so wichtige gesellschaftspolitische Entscheidungen getroffen wurden, ne, wer zum Beispiel geht in Lockdown, ne, werden die Schulen geschlossen, da sagte sie, da haben Designer und Designerinnen am Entscheidungstisch gefehlt. Also sie sagte, die müssen eben ganz aktiv in solche Entscheidungsprozesse auch einbezogen werden, weil sie gesellschaftlich wirken, weil sie Prozesse mitgestalten, weil sie auch teilweise als ÜbersetzerInnen fungieren. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Haltung, ne? Da in so Entscheidungsprozesse aktiv reinzugehen. Und teilweise geht das auch über relativ langweilige Gremien, also sowas wie so Expertenräte, ne? Die Bundesregierung hat ja ganz viele Expertenräte. Und ich war teilweise zu Gast zum Beispiel im Rat für nachhaltige Entwicklung, wo Gutachten und Handlungsempfehlungen entwickelt werden für die Bundesregierung, was die Nachhaltigkeitsagenda angeht. Oder ich war im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen vom Bundesjustizministerium, wo wir unter anderem mit vorbereitet haben, was das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geworden ist. Also wie kann man Hassrede im Internet wirksam bekämpfen? Oder wir haben ein Gutachten gemacht zum Thema digitale Souveränität. Also wie kann ich eigentlich Bürgerinnen und Bürger enablen und empowern, dass sie digital mündig unterwegs sein können. Und da haben wir eben als DesignerInnen ganz großen Gestaltungsspielraum, sowohl auf solcher Gremienebene als auch ganz konkret in den Produkten. Bauen wir eigentlich unsere Produkte so, dass ich als Nutzerin eine Wahlmöglichkeit habe, dass ich vielleicht eben datensparsame Optionen wählen kann oder dass ich begreife, was der Algorithmus im Hintergrund entscheidet. Also ich glaube, da an diesen Schnittstellen sich mehr zu tummeln und da eben an diesen Regularien auch mitzubauen und dadurch auch unsere eigenen Rahmenbedingungen für die gesellschaftspolitische Gestaltung mitzuentwickeln. Das sollte stärker auch in unser Bewusstsein rücken. Und da muss man sich, glaube ich, mal ein bisschen aufmachen und Grenzen aufbrechen und einfach mal ausprobieren, welches Format auch der politischen Aktivität für einen selbst gut ist. Aber das natürlich auch über die Verbände und Vereinigungen wie den DDC, da eben politisch auch Gewicht auf die Waage zu bringen und Lobbyarbeit im besten Sinne zu leisten, das finde ich halt auch total wichtig. Und ihr macht das ja auch, indem ihr das eben auch auf eurem Kongress schon mal mit thematisiert habt und dadurch euch auch hineinlehnt in das Politische. Das finde ich super wichtige Arbeit.
Es gibt ja so ein bisschen einen Widerspruch von einem zeitintensiven Diskurs, den es ja auch zur Bildung von einer bewussten politischen Haltung braucht, und der beschleunigten, fragmentierten Kommunikation, der wir jetzt täglich ausgesetzt sind. Und mein Eindruck ist zum Beispiel, dass wir in unserer Gesellschaft wieder einfach mehr Raum für Diskurs brauchen, generell. Es zielt jetzt ein bisschen auf was anderes ab, nämlich könnte es vielleicht auch eine Art von Dialog sein, den man gestaltet, also in einer Art Rückbeziehung. Zum einen kann man natürlich sich mit der Politik auseinandersetzen, zum anderen kann man neue Räume entwickeln, in denen eben auch mal eine andere Form des Diskurses vielleicht möglich ist. Jenseits des Schreibens, aber auch mit dem Schreiben. Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass mit Mitteln des Designs und der Gestaltung neue Diskursformate und neue Räume entwickelt werden können, mit dem eben auch ein Wandel der Öffentlichkeit einhergeht, die ja derzeit digital letzten Endes nicht abzubilden ist, weil eine Öffentlichkeit digital eigentlich nicht existiert. Wie siehst du das?
Das finde ich eine ganz großartige Idee der Diskursräume auch mit dem Design, im Design und durch das Design. Wir kennen ja auch eigentlich so aus den schönen alten Romanen, so ums 19. Jahrhundert, die Tradition der Salons, dass man sich einfach gesellschaftlich auch getroffen hat und sich ausgetauscht hat über gesellschaftliche und politische Entwicklungen und sich diesen Raum auch genommen hat. Und ich glaube, durch die Corona-Pandemie sind wir jetzt sehr geschult darin, digital gut zu kommunizieren und eben auch viel Podcasts zu hören. Insofern finde ich eure Initiative da auch total gut und auch super zeitgemäß. Und das auch in so langen Formaten zu machen. Ne? Das sind ja schon längere, intensivere Gespräche, wo man eben auch die Vielseitigkeit der Themen anschauen kann. Das ist dringend notwendig, eben nicht nur über 140 Zeichen zu kommunizieren oder über ein Bild oder ein Video, sondern wirklich auch ins Gespräch zu kommen. Ich glaube aber auch, dass dieses physische Zusammentreffen und sich wieder gemeinsam auch auszutauschen, physisch gegenüber zu sitzen und das zu eröffnen als Diskussions- und Diskursraum, finde ich total wichtig. Und solche Tagungen und Konferenzen, habe ich wahrgenommen, werden im Design auch häufig sehr viel spannender und kreativer gestaltet, als wir es vielleicht so von normalen, vielleicht wissenschaftlichen Fachkonferenzen kennen, die zum Teil, finde ich, so ein bisschen zu so einem Ende gekommen sind, wenn man irgendwie einen Vortrag nach dem anderen hört und irgendwie dann auch ja so ein bisschen Fragen zurückbleibt, so, was habe ich jetzt eigentlich genau mitgenommen, sondern dass dieses interaktive, diskursive und auch das Streitgespräch, dass das wieder in den Mittelpunkt rückt. Weil ich glaube, auch durch die Pandemie haben sich so viele Fragen bei uns auch aufgestaut. Und jetzt zur Frage des Ukraine-Krieges, zu Nachhaltigkeitsfragen, zu so großen so geopolitischen Umwälzungen, dass man da wieder, glaube ich, jetzt den Raum braucht, auch um sich zu verorten, wir als DesignerInnen in der Gesellschaft, in Europa und in diesen verschiedenen Spannungsfeldern, denen wir ausgesetzt sind. Insofern eine Initiative der Design-Diskurse, der Diskursräume durch Design, finde ich eine total schöne Idee.
Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Gesprächs, das ich ehrlich gesagt gerne fortführen würde. Ich würde an dieser Stelle aber noch mit einer letzten Frage in die Zukunft blickend abschließen. Was wird gut?
Ja, was gut wird, ist immer die schwierigste Frage, aber eigentlich auch die schönste. Ich glaube, was gut wird, was wir gerade merken, trotz aller Krisen und dem allen, was zusammenstürzt und was an Aggression auch in Europa gerade unterwegs ist. Ich glaube, dass das europäische Projekt und dieses Commitment an die offene und demokratische Gesellschaft, dass das gut wird und dass das neue Vergewisserung auch dessen mit sich gebracht hat, was, wofür wir stehen in Europa, was wir in Deutschland auch an der Demokratie haben und wie wir eben auch als Designerinnen und Designer in so einer offenen Gesellschaft mitgestalten können. Das ist ein totales Privileg und ein ganz wunderbares Privileg und natürlich auch anstrengend in dem ganzen Aushandeln, was wir jeden Tag auch erleben im gesellschaftspolitischen Raum, aber dass wir da immer Wahlmöglichkeiten und Mitspracherechte haben und das als DesignerInnen mit auszufüllen und das auch durch unsere Interaktionen, durch unsere gestalteten Räume, durch unsere Produkte aufleben zu lassen und Realität werden zu lassen, das finde ich richtig gut. Das finde ich eine tolle Perspektive, die Design auch vielleicht, wie es früher auch schon mal war im Bauhaus und in Ulm, Design nochmal stärker auch auf die gesellschaftspolitische Bühne zurückholt, wo es eben auch hingehört und ja uns so zu Demokratie-Mitmachern und DemokratiegestalterInnen erhebt. Und das finde ich richtig gut und daran mache ich gerne mit.
Vielen Dank, liebe Gesche, für diese Worte. Ja, es war ein super Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Berlin.
Ja, vielen Dank, liebe Bettina, nochmal für das tolle Gespräch und für eure wunderbare Initiative dieses Podcasts. Und ihr setzt die richtigen Themen auf die Agenda. Hat mir großen Spaß gemacht. Auf bald.
Mach's gut. Tschüss.
Das war Bettina Knoth im Gespräch mit Professor Dr. Gesche Joost. Gerade in der letzten Antwort, denke ich, steckt durchaus auch ein Appell an uns, nämlich der aktiv einzugreifen und die offene Gesellschaft mitzugestalten, Einfluss zu nehmen auf die notwendige sozial-ökologische Transformation, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Demokratie gibt uns hier eine Chance, aber sie muss eben auch wahrgenommen werden, damit sich etwas ändert. Wir sollten dies als ein Privileg verstehen. Was wir in der nächsten Woche hören, ist der Redaktion leider noch nicht ganz klar, da sich kurzfristig Gesprächstermine verschoben haben. Nur eines ist sicher, unser Programm geht weiter. Lasst euch also kommende Woche einfach überraschen. In diesem Sinne, alles Gute, eure DDcast-Redaktion.